Schönen guten Morgen. Mensch, bin ich froh, dass Deutschland gewonnen hat. In der Halbzeitpause habe ich mir schon überlegt, was predige ich heute. Dachte so, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid oder irgend sowas. Aber dann Gott sei Dank haben die Kurve gekriegt und ich kann was Vernünftiges predigen. Ich muss heute einsteigen mit meinem Lebenszeugnis. Zum einen, weil es in die Predigt passt und ich weiß, manche von euch kennen mein Lebenszeugnis, wie ich zu Christus gefunden habe, wie ich zum Glauben gefunden habe. Aber auch nicht nur, weil es zur Predigt passt heute Morgen, sondern auch, weil vor ein paar wenigen Wochen haben wir unsere Tante beerdigt. Das war sozusagen die letzte Überlebende noch aus meiner Herkunftsfamilie. Und dann haben wir das Haus ausgeräumt, das Haus, in dem wir als Kinder groß geworden sind. Das war ein Chaos. Es wäre predigtfüllend. Mensch, Leute, räumt auf, ich sag's euch. Dass es eure Nachkommen nicht machen müssen, du. Aber der Hauptgedanke war eher, weil ich eine tiefe Dankbarkeit hat mich durchzogen. Eine Dankbarkeit, weil ich nochmal mir bewusst gemacht habe, mir bewusst geworden ist, wo ich eigentlich herkomme. Und wenn es Christus nicht gäbe, wo mein Leben geendet hätte. Und wo ich heute stehe. Und auf was ich heute zurückschauen darf, auf ein doch schon sehr reichhaltiges Leben, weil Jesus in mein Leben gekommen ist. Und deshalb möchte ich das nochmal kurz erläutern, wenn du mir die erste Folie gibst, der Rest kann ich dann selber machen. Das war 1975, mein Abschlusszeugnis. Habe ich noch in Fellbach gewohnt. 1975 war sozusagen der Höhepunkt von dem Chaos, in dem ich war. In dem Jahr ist meine Mutter verstorben, an Krebs verstorben. Ich war 15 Jahre alt. Wir waren 4 Jungs. Ich war der zweitälteste. Ich war zu diesem Zeitpunkt drogenabhängig schon. Mit 12 Jahren habe ich mich entschieden, ich will auf keine Autorität mehr hören. Das war auf einem CVJM Jungscha-Camp, geleitet von Conny Rupprecht. Wer kennt Conny Rupprecht? Ein paar. Herausragender Leiter, hat wunderbare Camps gemacht, Jungscha-Camps im CVJM, hingegeben für Jesus und leidenschaftlich Jesus gepredigt, verkündigt. Meine Eltern, die jetzt nicht im Glauben gestanden sind, haben uns dahin geschickt als Kinder, weil wir konnten uns als Familie keinen Urlaub leisten. Und dann waren wir mal wenigstens 2 Wochen weg und die hatten ihre Ruhe. Also so sind wir auf die Jungscha-Lage gekommen. Und mit 12 Jahren, an einem Abend hat Conny Rupprecht, der Leiter, eine wundervolle Andacht gehalten über irgendwas am Lagerfeuer. Und hat am Schluss dann aufgerufen und gesagt, wer sein Leben Jesus anvertrauen möchte, der darf zurückbleiben am Lagerfeuer, die anderen ab ins Bett. Also pädagogisch super. Ja. Aber das war nicht der Punkt, sondern ich spürte, ich weiß, viele von euch kennen das, so dieses Ziehen des Heiligen Geistes. Ich spürte genau, es ist richtig, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Ich spürte es genau, ich sollte das tun. Aber ich bin ins Bett gegangen. Und in diesem Abend entschloss ich mich, ich werde auf keine Autorität mehr hören. Ich kam nach Hause als ein Rebell. Sag, völlig egal, was meine Eltern sagen, völlig egal, was Gott von mir denkt oder will oder Lehrer oder irgend solche Autoritäten. Alles wurscht. Ich werde ab heute das Leben so leben, wie es mir passt. Und da habe ich fast vier Jahre so gelebt. Meine Eltern sind wahnsinnig geworden an mir. Die wussten nicht mehr, mit mir umzugehen. Die Lehrer sind an mir verzweifelt. Der liebe Gott, glaube ich, hat immer noch Zuversicht irgendwie. Ich kam in Kriminalität, ich kam in Drogen. Richtiges Chaos. Meine Mutter verstarb dann im Jahr 75, im Januar, glaube ich, im Februar, verstarb sie. Ich stand am Grab meiner Mutter und war durch Drogen und diese ganze Lebensweise so erkaltet. Mein Herz war so hart wie Stein, ich weinte keine Träne. Es hat mich überhaupt nicht berührt, überhaupt nicht bewegt. Aber bevor meine Mutter verstorben ist, ist sie zum Glauben an Jesus gekommen durch ein Ehepaar von den Methodisten. Und ich habe sie zum Glauben geführt. Und in ihrem Sterbebett hat sie zu diesem Ehepaar gesagt, bitte versprecht mir eins, betet jeden Tag für meine vier Jungs. Und die haben ihr das versprochen. Und dieses Ehepaar Scholz, die Frau hat länger gelebt als ihr Mann, haben über 30 Jahre jeden Tag für uns gebetet. Ich war nach einem halben Jahr, war ich gebetet. Hey, unterschätzt die Power des Gebetes nicht. Wenn eine Mutter dich beauftragt, bete für, dann hast du Mandat. Wenn ein Politiker sagt, bete für mich, dann hast du Mandat. Wenn irgendjemand sagt, bitte bete für mich oder für meine Kinder, dann liegt so viel Power, so viel Kraft in deinem Gebet. Und dieses Ehepaar hat gebetet für uns. Im Herbst diesen selben Jahres oder im Winter dieses selben Jahres ist ein anderer CVM-Mitarbeiter zu uns zu Besuch gekommen. Der war lange Zeit nicht bei uns, hat aber von unserer Tragik als Familie gehört und wollte meinen Vater besuchen, um ihn zu trösten. Und er kam, hat geklingelt, irgendwann am Abend, 18 Uhr, irgend sowas. Mein Vater war noch nicht zu Hause und dann hat er mit mir vorlieb genommen. Und dieser Mitarbeiter des CVM, es war so ein Wadenbeißer Gottes. Wenn du den am Waden hast, der lässt dich nicht mehr los. So, die erste Frage, die er gestellt hat, Michael, wie sieht es bei dir aus mit Gott? So, bursch. So. Und ich weiß noch genau, ich sagte zu ihm, ich glaube schon, dass es Gott irgendwie gibt, aber es ist mir völlig egal, was der macht, ich lebe mein Leben. Er hat mich ein bisschen in ein Gespräch verwickelt, mein Vater kam dann zum Glück und dann war ich weg. 2 Wochen später kam er wieder. Diesmal wollte er nicht meinen Vater sehen, sondern er sagte, Michael, ich muss mit dir reden, der Heilige Geist sendet mich. Ich dachte, der Typ hat nur alle Tassen im Schrank. Der Heilige Geist sendet mich. Dir geht's hundsmiserabel, du brauchst Hilfe. Ich muss mit dir reden. Und der hatte seinen Fuß schon in der Tür. Es war nicht möglich, den Kerl loszukriegen. Ja. Als habe ich ihn eingeladen, in mein Zimmer zu kommen. Dann hat er sich erstmal meine Plattensammlung angeguckt, hat sich die Purple rausgezogen, Kopfhörer auf und sich das angehört. Da war ich ein bisschen beruhigt. Vielleicht doch nicht ganz so abgespaced, der Typ. Dann hat er aufgehört, die Musik zu hören und sagte zu mir, Michael, du hast richtig dicke Probleme. Der Heilige Geist hat mir gezeigt, wie es in deinem Leben steht. Du brauchst Hilfe. Ich muss mit dir reden. Du musst dein Leben ändern. Und ich sagte, nein, mir geht's gut. Und dann haben wir eine halbe Stunde diskutiert. Er war fest davon überzeugt, mir geht's hundsmiserabel. Und ich sagte, nein, mir geht's gut. Aber der war total überzeugt. Und hatte solch ein Sendungsbewusstsein. Ja? Der Heilige Geist hat mir, ich gehe nicht, bevor der Kerl sich nicht bekehrt. So, das war so die Haltung. Ja? Und ich weiß, es ist nicht immer die ideale Evangelisationsmethode. Aber ich brauchte es krass. So, wie immer du bist, Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Und du bist die richtige Waffe Gottes für irgendjemand. So, in deiner sanften oder brutalen Art, für irgendjemand bist du genau der Richtige. Gott wird dich zum Richtigen senden. So, der Typ war für mich der Richtige. Aber er hatte keine Chance. Der hat sich an mir die Zähne ausgebissen, bis. Und jetzt glaube ich an die Kraft des Gebetes. Ich glaube so sehr, dass Gebet solch einen Unterschied macht. Mann, oh Mann, oh Mann, ist es gut, wenn wir jemanden haben, der für uns betet. Und die haben gebetet und mein Raum hat sich gefüllt mit einer Intensität von Liebe. Das war unfassbar. Tränen liefen über mein Gesicht. Ich harte Knochen, fing an zu weinen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Die Atmosphäre war so erfüllt von Liebe und Leidenschaft und Nähe Gottes. Ich wusste noch nicht, dass es Gott war. Ich wusste nur, es ist eine unfassbar starke Liebe. Und in diesem Aufweichen ging ich zu meinem Schreibtisch und holte eine Schachtel, Streichholzschachtel raus, warf sie auf den Tisch und sagte, das ist mein Problem. Da waren 5 Gramm schwarzer Afghane drin und ein LSD-Trip. Hat er sich das angeguckt und gesagt, ja gut, und weiter? Und dann habe ich alles raus. Jetzt merkte ich in dieser Atmosphäre, wie hart ich geworden war, welche Probleme ich eigentlich hatte. Jetzt erst konnte ich mich erkennen, wie ich wirklich bin. Ist auch interessant, du kannst manchmal gar nicht mehr erkennen, wie es dir geht. Es braucht Gottes Eingreifen, Gottes Offenbarung, dass wir uns erkennen, wie es eigentlich um uns steht. Und ich fing an zu bekennen, zu bekennen, zu bekennen, einfach zu erzählen, was da so schwer geworden war in meinem Leben und wie vereinsamt ich eigentlich war und wie kaputt ich war. Und als alles draußen war, dann erzählte er mir 2, 3 Stories von Leuten, die einen Neuanfang gemacht haben mit Jesus. Und dann sagt er zu mir, weißt du was, Michael, Jesus möchte mit dir ganz neu anfangen. Willst du das? Und Leute, ich hatte nur durch diese Atmosphäre und das bisschen Erzählen, hatte ich so ein bisschen Glauben. Jesus sagt mal, es reicht wie ein Senfkorn so groß. Größer war es nicht, so ein bisschen, wir könnten es ja mal probieren. Und habe ich gesagt, ja, okay, was muss ich machen? Dann habe ich gesagt, lass uns niederknien hier in deinem Bett, Jesus um Vergebung bitten und lade ihn ein, und das ist wichtig, der Herr deines Lebens zu sein. Überlass Jesus die Regierung in deinem Herzen. Und dann bin ich doch, okay, ich habe schon manches probiert, probiere ich. Dann habe ich gebetet auf Schwäbisch, die Sprache des Himmels. Denn der Herr hörte mein Gebet. Der Herr hörte mein Gebet. Ich sage euch, Leute, das ist jetzt lange, lange, lange her. Aber dieser Moment, dieses einfache Gebet war wie wenn eine Zentnerlast sich von meiner Seele wegheben würde. Es wurde so leicht, ich dachte, ich schwebe jetzt gleich unter der Decke. So eine Last, die von mir ging. So eine Schwere, die mich verließ. Und ich merkte dann erst, was eigentlich alles für eine Depression, für eine Todesmacht in meinem Leben war. Und in dem Moment haben 4 finstere Mächte mich verlassen. Woher weiß ich das? War völlig unspektakulär. Aber ich war frei von 4 Dingen, von diesem Tag an bis zum heutigen Tag. Ich habe nie wieder Drogen genommen, nie wieder. Und vorher hatte ich jeden Tag, fast jeden Tag Drogen genommen. Ich war befreit vom Jätson. Ich hatte so einen Jätson, der immer wieder über mich kam, dass ich 2 beinahe jemanden umgebracht hätte im Jätson. Das ist so eine richtig über mich kommende fremde Macht, die mich vereinnahmt hat. Und aus der ich gern leid. Nie wieder. Ich habe kürzlich meine Kinder gefragt, habt ihr mich je Jätson nicht gesehen? Ich sage, nie. Und es hat nichts mit mir zu tun. Es war zum guten Zweck. Der Dämon war weg. Ich wurde befreit vom Lügen. Und ihr wisst, Sucht und Lüge sind immer Geschwister. Wer süchtig ist, der lügt. Und wenn du lange süchtig bist, dann lügst du so sehr, dass du bald selbst nicht mehr weißt, was ist denn eigentlich Wahrheit und was ist Lüge. Ich wusste nicht mehr zu unterscheiden, lüge ich jetzt oder sage ich die Wahrheit. Diese Lügenmacht hatte mich übernommen. Von diesem Tag an war wieder Klarheit in meinem Leben. Und das Vierte war Pornografie. Ich habe jeden Tag mir, das sind Kinder hier, glaube ich, jeden Tag. Mit 15. Von diesem Tag an nie wieder. Nie wieder. Und nicht, weil ich mich so angestrengt hätte und weil ich es irgendwie so toll hinkriege, sondern diese finstere Macht hat mich verlassen. Das, was mich gefangen gehalten hatte, was mich geknechtet hatte, war weg. Warum? Weil Jesus der Herr in meinem Leben geworden ist. Er fing an zu regieren. Jesus in meinem Haus, Jesus in meinem Herzen. Und von diesem Tag an fing ein neues Leben an. Wir haben aufgeräumt in meinem Leben. Ich bin zu meinem Vater gegangen. Da war der Typ gut, ja, so dieser Wadenbeißer. Der hat gesagt, so, jetzt gehen wir zu deinem Papa und jetzt erzählst du ihm alles, was du ihm angetan hast. Mein Vater wurde kreidebleich. Der wollte das, glaube ich, gar nicht alles wissen. Aber wir haben uns versöhnt. In der gleichen Woche noch zur Polizei. Ich habe die Drogen abgegeben. Wir haben richtig aufgeräumt in meinem Leben. Später aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfahren. Eine ganz wichtige Geschichte, die heute jetzt nicht mein Thema ist. Aber dieser Anfang, wäre es nicht um Christus gewesen, wäre es nicht um diesen Mitarbeiter Gottes gewesen, diesen Jürgen Weber, wäre es nicht um ihn gewesen, der sich nicht hat aufhalten lassen, sondern sich senden ließ zu mir in dieser Stunde, wäre es nicht gewesen um dieses Ehepaar Scholz, die gebetet haben jeden Tag für uns, dann wäre ich nicht an dieser Stelle heute. Ich bin so dankbar für diese Leute, die so einen Unterschied gemacht haben in meinem Leben, weil sie Jesus in mein Leben gebracht haben. Und seit diesem Tag, wenn ich jetzt zurückblicke, meine Familie ist ein Chaos gewesen, meine Herkunftsfamilie. Das ist meine Mutter mit Krebs gestorben, mein Vater hat sich das Leben genommen, mein Bruder hat sich das Leben genommen. Wir haben ein Chaos in unserer Familie. In meiner Familie, Christus hat mich komplett erneuert. Ich gucke jetzt viele Jahre zurück, über 40 Jahre, wo ich im Glauben stehe, zurück. Und wie hat sich mein Leben entwickelt? Familie, gesunde Familie, 4 Kinder, 5 Enkel. Ja, wundervoll. Mein Beruf und meine Berufung sind im Einklang miteinander, wie wir es gehört haben. Es gibt nichts Größeres und nichts Besseres. Weil Christus in mein Leben gekommen ist. Aber warum kam er in mein Leben? Ja. Aber warum kam er in mein Leben? Warum konnte er in mein Leben kommen? Was er immer wollte? Weil es diese Mitarbeiter Gottes gab. Hey, sei ein Mitarbeiter Gottes. Und egal, wo deine Berufungsschwerpunkte liegen, es fängt immer an mit dem Evangelium von Jesus Christus. Wenn es nicht ums Evangelium geht, dann ist alles schlussendlich doch Schall und Rauch. Aus dem Evangelium heraus, aus dieser wunderbaren Botschaft des Heils und der Erlösung und der Herrschaft Jesu Christi, entfaltet sich wieder das Leben in Kraft. Und wir gestalten unser Leben, unsere Familien, unsere Berufswelt und diese Gesellschaft mit aus der Kraft des Evangeliums heraus. Lasst uns nie vergessen, was das Evangelium von Jesus Christus ist. Das Evangelium ist das Evangelium vom Reich Gottes. Amen. Er predigte, heißt es von Jesus, er predigte das Evangelium vom Reich. Und es ist wichtig, dass wir auch diese Aspekte betonen. Warum? Denn es geht um einen Herrschaftswechsel. Es geht darum, dass der König der Könige, den wir heute besungen haben, Einzug hält. Das Reich Gottes, das griechische Wort Basileia, bedeutet ein dynamisches Hineinkommen einer neuen Herrschaft, eines neuen Königreiches in die Dunkelheit und Finsternis und Besetztheit dieser Welt. Wenn Jesus kommt, der König kommt, dann kommt eine neue Macht, eine neue Gewalt, eine neue Herrschaft in diese Welt. Es ist nicht einfach nur der liebe Gott, heile, heile Gänschen, wird schon alles gut und irgendwann werden wir in den Himmel kommen, sondern hier kommt ein König aller Könige. Amen. Dem alle gegeben ist. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Exousia, alle Erlaubnis, alle Vollmacht im Himmel und auf der Erde. So dort, wo Jesus auftaucht, ist jede andere Macht unterworfen und die wissen das auch, nur wir vergessen das oft. Jede Macht der Finsternis, alles, was dich bindet, alles, was dich deine Familie kaputt gemacht hat, alles, was, und ob du selbst dran schuld bist oder andere dran schuld sind, spielt überhaupt gar keine Rolle. Christus ist gekommen, um die Mächte und Gewalten, die uns gebunden haben, zu überwinden. Und er hat am Kreuz von Golgatha sie alle überwunden. Und zum Schluss den Tod. Amen. Es gibt keine Macht mehr, die uns halten könnte, wenn Jesus Christus der Herr ist. Und deshalb stehen wir auf aus unseren Bindungen, aus unseren Zerbrochenheiten, aus unserem kaputten Leben stehen wir auf und brechen auf ins Leben, weil Christus die überwunden hat, jede Macht, die uns gefangen gehalten hat. Das ist, wenn wir predigen, das Reich Gottes ist gekommen. Als Jesus aufgetaucht ist und anfing zu predigen, seine erste Botschaft war aus Jesaja 61. Und das alles nur so ein bisschen zur Einführung, dass wir in diesen Spirit kommen, in diese Wahrheit, aus dieser Kraft des Evangeliums heraus die Dinge tun, die wir tun. Und dort heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir darum, dass er mich gesalbt hat. Wozu? Also die Kraft des Heiligen Geistes, die Sendung Gottes ist auf mir, sagt Jesus. Wozu? Und das sind die Dinge, die dann sagt, die Elenden sollen gute Botschaft hören. Das Evangelium ist gute Botschaft. Aber es ist nur gute Botschaft, wenn du Teil dieser guten Botschaft bist. Du bist inkludiert ins Evangelium. Das Evangelium ist für alle Menschen, nicht nur für ein paar wenig Auserwählte, sondern das Evangelium ist für alle Menschen. Wenn wir es nur begreifen und glauben, dann entfaltet das Evangelium seine Kraft in unserem Leben. Deshalb müssen sie hören. Wie können sie glauben, wenn sie nicht hören? Deshalb es ist so wichtig, dass wir das Evangelium predigen. So den Elenden, die keine Hoffnung haben, die nicht mehr aus- und einwissen, predigen wir gute Botschaft. Das ist, wo Jesus sagte, dazu bin ich gesandt. Und wir stehen in dieser selben Sendung, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Den Gefangenen, wir müssen die Gefangenen nicht befreien, sondern wir predigen den Gefangenen, dass sie frei und ledig sind. Also geh raus aus deiner Gefangenschaft, wirf die Ketten ab von dir, die haben keine Macht mehr über dich, wenn Jesus auftaucht. Jesus hat die Gefangenen gefangen geführt, er hat die Gefangenen überwunden, er hat die Mächte, die dich gefangen halten, überwunden. Die haben kein Recht mehr über dich, Jesus hat das Recht über dein Leben. So steh auf aus dem Gefängnis, steh auf aus vielleicht einer Geschichte wie in meinem Leben voller Knechtschaft und Gebundenheit. Es war in diesem Moment das Erkennen dürfen, es gibt nichts mehr, was mich halten kann. Jesus ist jetzt Herr in meinem Leben. Und die Mächte, die mich vorher gehalten haben, die mein Leben kaputt gemacht, zerstört haben, ich war auf dem Weg des Todes. Aber ich lebe durch die Auferstehungskraft Jesu Christi. Die Gebundenen, dass sie frei sein sollen, zerbrochene Herzen zu verbinden. Was immer man so viel Leid und Schmerz und Not und Missbrauch in dieser Welt, so viele kaputte Herzen, verletzte Herzen, das Evangelium. Jesus sagt, ich bin gekommen, um diese zerbrochenen Herzen wieder zur Gesundung zu führen. Das ist seine Sendung, seine Botschaft. Die Traurigen zu trösten. Wie gesagt, das muss ich heute Gott sei Dank nicht. Deutschland hat gewonnen. Und dann wird es aber interessant auch, das hat ganz sehr viel, diese Aussagen bisher haben ganz viel mit dem zu tun, dass wir wiederhergestellt werden, dass wir in Freiheit kommen, dass wir die gute Botschaft sind, dass Hoffnung in unserem Leben auftaucht und so weiter. Und dann heißt es aber auch, die alten Trümmerstädte werden sie wieder aufbauen, zerstörte Städte werden sie wieder erneuern. Jetzt merken wir plötzlich, es ist nicht nur unser Heil, dass wir wieder persönlich in Wiederherstellung kommen, sondern dass auch das Kaputte, Zerstörte in unseren Gemeinschaften, in unseren Städten, in dieser Schöpfung wieder aufgebaut wird und wieder in die volle Herrlichkeit, wie wir es heute schon gesungen haben, Gottes hineinkommt. Vielleicht gucken wir uns da einen Text an und von dem gehe ich dann einen Schritt weiter. Und es soll durch dich, das ähnliche Textstelle, Jesaja 58, zwei Kapitel vorher, ähnliche Aussage, und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Durch dich, Volk Gottes, der du Befreiung und Erlösung erfahren hast, durch dich soll wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Du sollst heißen, welcher wunderbare Name, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wieder wohnen kann. Es geht auch um die Wiederherstellung dessen, was kaputt und zerbrochen ist. Ganz persönliche Befreiung und Wiederherstellung, wie ich über mein eigenes Leben berichtet habe. Aber ich wäre nicht zufrieden, wenn ich nur erlöst wäre und meine Familie wäre wieder im Chaos. Sondern die Familiengeschichte sagt, ein Neustart in meiner Familiengeschichte. Meine Familie, die von uns sich entwickelt, soll komplett anders dastehen als die Familie, wo ich herkomme. Wieder aufrichten, wieder aufbauen, was zerstört, was kaputt gemacht, was durch Sünde, Tod und Teufel zerstört worden ist, durch unser eigenes Fehlverhalten soll wieder aufgebaut werden. So die Erlösung Jesu Christi, oder man kann es auch mit dem Bild vom Auszug Israels aus Ägypten sagen, ist nicht damit vollbracht, dass du wieder frei bist, dass du wieder losgelöst bist und deine Schuld und Sünde dir vergeben wurde, sondern Gottes Ziel ist, dass du in deiner Berufung lebst und dass du das Land wieder aufbaust, das dein Herr, der Herr, dein Gott dir gegeben hat. Denkt an das Volk Israel. Die waren ja über 400 Jahre waren sie in Ägypten. Das war nicht der Ort der Vorsehung Gottes. Die waren 400 lange Jahre, eigentlich 430 Jahre, waren sie in einem Land, das eigentlich nicht ihr Land ist. Da sind sie hingekommen aus Not. Da hat Gott sie versorgt in wunderbarer Weise, aber doch nicht, dass sie sich dort niederlassen, dass sie dort leben, dass sie dort bleiben. Das war nicht ihr Platz. Und 400 Jahre lang haben sie an einem Platz gelebt und gewohnt und sind unter Gefangenschaft gekommen und Begrenzung gekommen, was eigentlich gar nicht ihr Platz von Gott her ist. Und denk mal drüber nach, bist du an dem Platz, den Gott für dich hat? Bist du an dem Platz, wo du gestalten und bauen kannst, wo du entwickeln kannst, wo du deine Gaben und Kreativität zur Entfaltung bringen kannst? Bist du an einem Platz, wo du merkst, das ist mein Platz, das ist mein Land? So wie wir heute das wunderbare das Erlebnis, die Geschichte gehört haben von Miriam. Ja? So das Gefühl von, oh, jetzt komme ich an die Stelle, wo ich hingehöre. Und ja, das ist manchmal ein Weg dorthin, aber sei nicht vorher zufrieden. Begeb dich nicht zufrieden mit etwas, was nicht zu dir gehört. So das Volk Israel war vielleicht zu lange zufrieden mit ihrem Zustand. Irgendwann fingen sie an zu schreien zu Gott und sagten, so geht's nicht weiter. Und dann wisst ihr ja die wundervolle Geschichte, wie Gott sie befreit aus Ägypten, aus dieser Fremdherrschaft. nicht nur, dass sie rauskommen aus Ägypten, sondern dass sie wieder in das Land der Verheißung kommen. Dass sie dort wieder hinkommen, wo sie eigentlich hingehören, wo Gottes Berufung auf ihrem Leben liegt. Und so befreit uns Jesus von unseren Knechtschaften und Gebundenheiten. Er heilt unsere Seele, unser Herz, unsere Beziehungen, auf dass wir wieder in das Land der Verheißung kommen, dass wir unser Land aufbauen, unseren Raum, unseren Wirkungskreis, den er uns gegeben hat, dass wir den wieder aufbauen. Da werde ich euch gleich jetzt ein paar Schrittchen sagen, die wichtig sind. Einfach auch hier nochmal ins Bewusstsein bringen. Es ist wichtig von der Theologie her, dass wir nicht nur eine Theologie haben, Jesus als Erlöser, der uns befreit und vergibt von unserer Schuld und Sünde und uns in den Himmel bringt und mit Gott in Verbindung bringt. Das ist eine ganz zentrale, wichtige Wahrheit. Aber die andere Wahrheit ist genauso wesentlich, Jesus als König. Und vielleicht hast du Jesus bisher nur als Erlöser empfangen und wunderst dich, warum du mit bestimmten Dingen nicht klarkommst. Empfange Jesus als deinen Herrn und König. Sag Jesus, regiere mich. Jesus, ich begebe mich unter deine Königsherrschaft. Jesus, ich bin Teil deiner Königsherrschaft. Ich bin nicht selbstbestimmt und froh, dass ich meine Sünden mir vergeben sind und ich im Vaterhaus bin, das auch, aber ich stehe auch unter deinem Königreich und will mit dir zusammen das Königreich Gottes aufbauen und leben und gestalten. Jesus, es geht um die Dimension des ganz Persönlichen, des vertikalen Ich in meiner Beziehung zu Gott und Gott in der Beziehung mit mir, aber es geht auch um die Horizontale, das Erlösungswerk Christi, dass es sich ausbreitet über die ganze Schöpfung. Und hier sagt Römer 8, die Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden, die Söhne Gottes offenbar werden, dass die Söhne Gottes, die Söhne und Töchter Gottes ihren Platz einnehmen und die Schöpfung sozusagen wieder in die Freiheit bringen und in die Gestaltungskraft bringen, die durch Christus wiedergewonnen wurde am Kreuz von Golgatha. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese beiden Dimensionen haben. Die ganz persönliche, intime Beziehung mit Jesus, dass wir die leben und pflegen. Aber dann genauso auch diese Dimension, hey, lasst uns die Erde befreien oder die Befreiung, die Christus gebracht hat, zur Auswirkung bringen. Jeden Bereich der Kreativität, der Musik, der Bildung, der Politik und so weiter, Familienleben, alles, das alles aufblüht wieder unter der Königsherrschaft Jesu Christi. Die Schöpfung sehnt sich danach, wartet darauf, dass du deinen Raum einnimmst und in der Autorität Gottes zur Gestaltung bringst. Hab das als Dimension. Sei nicht zufrieden mit nur, okay, ich komme irgendwann in den Himmel. Das ist klasse, aber das ist nur der Doppelpunkt. Sondern ich will die Verheißung leben. Ich will das Land einnehmen, das Gott gegeben hat. Drei Dinge sind dazu wesentlich. Erstens, dass du deine Identität dir bewusst bist. Auch hier könnt ihr weiter drüber nachdenken, das Volk Israel, als sie aus Ägypten rauskamen, hatten sie eben immer noch die Sklavenmentalität. Und diese Identität, wenn du 400 Jahre lang immer nur hörst, mach dieses, mach jenes, du bist gar nichts, du bist nichts wert, das kriegst du nicht so schnell raus. Deshalb war auch interessant, der Zusammenhang zwischen Anbetung und Identität ist von entscheidender Bedeutung. Warum? Gott sagte zu seinem Volk nicht, oder Mose predigte zu Pharao nicht, lass mein Volk ziehen, dass sie nach Kanaan gehen, sondern lass mein Volk ziehen, dass sie ihren Gott anbeten. Und die Gottesbegegnung war das Erste, wozu sie befreit wurden, am Berg Sinai. Dort sollten sie ihrem Gott begegnen. In der Gottesbegegnung erkennen wir, wer wir sind. Das deutsche Wort Anbetung kommt vom Wortursprung her von dem Wort jemand die Hand küssen. Meine Verehrung. Also so wie ihr Männer das mit euren Frauen oder Partnern macht und wie ihr eure Liebschaften umgarnt und sagt, du bist so toll, du bist so herrlich. Jeden Tag macht ihr das doch, oder? So super. Oh, wie toll du heute aussiehst, ja? Wie du dich wieder einkleidest und welche Figur und welche wundervolle Dinge du machst und kannst. Du bist genial. Ich liebe dich so sehr, mein Schatz. So geht's doch, oder? Ja. Ja, ja. So. Bist die Liebe meines Lebens. Es gibt nichts Besseres und Größeres als dich. Und, dass ich dich gefunden habe, das ist mein Glück. Das ist Anbetung. Und in dem Moment, wenn du es tust mit deinem Partner, irgendwann sagst du, oh, das ist meine Frau. Und es spiegelt auf dich zurück und sagt, du warst richtig stolz, du baust dich auf, sagst, das ist meine Frau. Wenn du deinen Gott anbetest, dann spiegelt es zurück und du sagst, das ist mein Gott und ich bin sein Volk, ich gehöre zu ihm. Zu diesem Gott, majestätisch, herrlich, der Schöpfer Himmels und der Erde, mein Gott. Und es tut was mit deiner Identität. Paulus sagt, wenn wir ihn so anschauen, anbeten, dann werden wir verändert in diese Herrlichkeit, in diese Majestät, in diese Qualität Gottes. Deshalb ist Anbetung ja nicht, damit wir Gott ein bisschen am Bart kraulen, das braucht er nicht. Das braucht er nicht. Dem geht's gut, auch ohne unsere Anbetung. Aber er liebt natürlich unsere Anbetung, natürlich. Aber die Anbetung tut was mit uns. Wenn wir anbeten den Herrn, dann spiegelt es zurück. Deshalb machen wir auch keine Anbetung immer von ich, mir, meiner, Herr, begegne mir, 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 mir. Nein, wir schauen auf ihn. Wir beten an Jesus, du bist. Vater, du bist. Und wir beschreiben ihn. Und was passiert mit unserer Seele? Die blüht auf, denn du spürst plötzlich, ich bin Teil von diesem Himmel, Teil von diesem Volk, Teil von dieser Identität. Es ist meine Familie, es ist mein Vater. Identität. So, deshalb ist Anbetung, auch ritualisierte Anbetung, nicht Tradition, wie gesagt, um Gott zufriedenzustellen, sondern dass wir einüben die Anbetung, dass wir uns immer wieder bewusst sind, das ist meine Identität. Ich weiß, wer ich bin. Denn die Definitionen des Lebens, die wir sonst so oft haben, die sind oft ganz, ganz anders. Du wirst komplett anders definiert. Und deshalb, wenn wir in der Anbetung stehen und vor Gott stehen, dann definiert uns wieder der Himmel. Dann definiert uns das Wort Gottes und ich weiß wieder, wer ich bin. So, Identität, ganz wesentlich. Zweitens, Autorität. Wenn wir uns unserer Autorität nicht bewusst sind, dann werden wir die Welt nicht gestalten können. Dann sind wir immer nur am Hinterherrennen. Immer nur am Reagieren, immer nur am irgendwie Probleme irgendwie hinzukriegen. Irgendwie, Hauptsache, ich komme irgendwie durch und hoffentlich kommt Jesus bald und holt uns aus dem ganzen Mist hier raus. Er kommt, keine Sorge. Aber bis dorthin haben wir ein bisschen was zu tun, ein paar Apfelbäumchen zu pflanzen. Ja? Und es nicht nur mit uns selbst beschäftigen. Aber das geht nicht, wenn wir nicht in der Autorität stehen, die Jesus uns gegeben hat. Er sagt, mir ist gegeben alle Vollmacht. Und dann spricht er zu seinen Jüngern, spricht er zu dir und zu mir, ich gebe euch Vollmacht, Erlaubnis heißt es, Exousia, das Wort Erlaubnis. Ich erlaube euch, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Also alles das, was euch zwickt und zwackt und Angst macht und euch aufhalten will, ihr müsst gar nicht es austreiben, dagegen sein, sondern geht einfach drüber, geht weiter. Gestaltet euer Leben, gestaltet eure Berufung und es gibt nichts, sagt Jesus, keine Macht der Finsternis, die euch irgendwas antun kann. Die ist besiegt. Martin Luther, das ist ein 500-jähriges, oder ja, von den Thesen, 95 Thesen, die an Wittenberg wahrscheinlich an die Kirchentür geklopft wurde, war 500 Jahre, haben wir das gefeiert, letzten Jahres. Und ihr wisst, Martin Luther hat ganz viele Botschaften hineingebracht, unter anderem eben auch das Priestertum aller Gläubigen. Priestertum aller Gläubigen. Und es war damals eine ganz wichtige Botschaft. Er hat im Grunde die Macht wieder dem Volk zurückgegeben. Es ist nicht einzelne Priester, die für dich sprechen vor Gott, sondern du stehst selbst vor Gott. Hat dich bevollmächtigt. Er hat leider damals nicht etabliert das Priestertum oder das Königtum aller Gläubigen. Aber es heißt, wir sind Könige und Priester, ein königliches Priestertum. Und was tun Könige? Sie regieren. Hier sitzt ein Königtum der Gläubigen. Wir sind angetreten, um zu regieren. Und hallo, erstmal regieren über unsere eigenen Gedanken, über unsere eigene Emotion, über unsere eigene Lebensgestaltung. Fang an zu regieren. Es ist dir gegeben, Autorität zu regieren. Wer will unseren Gott aufhalten? Singen wir in einem Lied. Aber ehrlich gesagt auch, wer will uns aufhalten, wenn wir stehen in der Autorität unseres Gottes. Denn es ist diese Autorität des Königs aller Könige, der uns zur Verfügung stellt. So, Identität und Autorität, Bewusstsein, darin wachsen und zu leben. Und der Heilige Geist erinnert uns, nimmt uns mit in diese Autorität, die Fülle des Heiligen Geistes, bevollmächtigt uns, macht uns bewusst, in welcher Autorität wir stehen, mit dem Heiligen Geist zu gehen. Und drittens, und da möchte ich noch ein paar Minütchen, habe ich noch ein paar Minütchen? Drei, okay. Mentalität, da möchte ich noch ein paar Takte dazu sagen. Eine nachhaltige Veränderung unseres Lebens, eine nachhaltige positive Veränderung im Wesen Christi, wird man natürlich in biblischer Form Heiligung nennen. Aber wenn ich Heiligung sage, dann kommt eine Schwere auf die Gemeinde. Oh, Heiligung. Deshalb sage ich Mentalität. Passt auch besser. Identität, Autorität, Mentalität. Aber im Grunde ist es eine nachhaltige Veränderung unseres Lebens und der Lebensgestaltung gemäß dem Wesen und der Art und Weise Christi. Ich sage euch ein Beispiel und dann dürft ihr den Rest in den Kleingruppen nacharbeiten. Wir sind vor 5 Jahren umgezogen nach Utting am Ammersee. Sind dort in ein Haus eingezogen, der Garten war in miserablem Zustand. Wir haben uns dann dran gemacht, den Garten zu erneuern. Das wäre eine Story für sich. Das war dann kurz nach der Erneuerung hinten, hinterm Haus, 400 Quadratmeter Garten und ein Naturschutzgebiet. Und wunderbar, wunderschön, ja, so. Das Problem ist das Unkraut. Das ist seltsam, ja, dass da immer, da ist irgendwie noch was in der Erde drin. Es kommt immer wieder hoch. Und dann fängt schon wieder Unkraut zu jäten. Ganz schlimm ist, vom Naturschutzgebiet, da fliegt ein Haufen Zeug in unser Garten, was wir dort nicht haben wollen. Jetzt haben wir uns gedacht, wir ziehen uns zurück von der Welt. Ja. Und in so ein kleines Heiligtum und mit denen da draußen haben wir nichts mehr zu tun. Das geht nicht. So ist es mit unserem Leben. Ja, das Unkraut, die Dinge, die uns kaputt machen, die uns zerstören, die tauchen offensichtlich immer mal wieder auf. Und in der Welt, in der wir leben, auch in der Christenwelt, in der wir leben, kommt so manches immer wieder rein. Wie überwinden wir das Unkraut? Und ich gebe euch einen Impuls und dann könnt ihr das ausgestalten, um der Zeit willen. Der Trick ist Staudenpflanzen. Im Vorgarten funktioniert es schon bei uns. Da ist alles bedeckt mit Stauden, die wir dort haben wollen. Da blüht das, was wir haben wollen. Wir brauchen vielleicht noch 10 Minuten in der Woche, um das Unkraut zu jäten. Da gibt es fast kein Unkraut mehr. Im hinteren Teil sind wir noch dran. Das dauert noch ein bisschen, bis das ausgebreitet ist. Wenn aber die Stauden die Beete bedecken, dann hat das Unkraut keine Chance mehr. Übertragen heißt es, wenn du nachhaltig eine Lebensart Christi sehen willst in deinem Umfeld, in deinem Leben und dem Umfeld, wo du Gestaltungskraft hast, dann musst du anfangen, das zu pflanzen, was du sehen willst. So, wenn Unkraut von Neugierde ein Beispiel, Unkraut von Neid da ist, ein Beispiel, Unkraut von Neid, das zerstört, oder? Und breitet sich aus und macht uns kaputt. So, wo Neid ist, jetzt kannst du in dein Leben lang das Unkraut vom Neid rausrupfen, wird sehr anstrengend sein. Und ja, du musst dagegen angehen, aber vor allem pflanze Dankbarkeit. Und wenn du Dankbarkeit pflanzt, hat bald der Neid überhaupt keine Erde mehr, der hat keine Chance mehr. Und zwar in deinem ganz persönlichen Denken, in deinem Fühlen, in deiner Familie und sogar in dem Kontext, wo du Einfluss hast, vielleicht im Büro oder wo immer du arbeitest und wo eine Neidkultur ist und du startest und pflanzt dort eine Dankeskultur. Und so entsteht nachhaltig das Wesen Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn ist von dieser Art. Überall Dankbarkeit, Großzügigkeit, Liebe, Freiheit. Die Wesenszüge Gottes pflanzen wir wie Stauden in Winklers Garten. Bis die Herrlichkeit des Herrn das Land bedeckt, wie Wasser das Meer bedeckt. So wird's kommen. So wird's kommen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann geht's noch der Rest in einem Schub. Aber jetzt pflanzen wir, jetzt gestalten wir und pflanzen in der Bewusstheit unserer Identität, in der Kraft des Heiligen Geistes, der Autorität, die Gott uns gegeben hat, pflanzen wir die Lebensart Gottes in unser Hirn, in unser Herz und in unseren Kontext, wo wir sind, Tag für Tag. Und weil der Geist, der in uns ist, stärker ist als der Geist, der in der Welt ist, wird immer die Staude stärker sein als das Unkraut. Amen.